Ich denke daran, als ich das erste Mal in Europa war, da hatte ich Versammlungen. Eine Versammlung waren 2 Menschen. Eine andere waren 4 Menschen. Eine andere Versammlung waren 5 Menschen. Eine andere 10. Sehen Sie, wenn ich denn so viele Menschen sehe, dann sage ich, die sind zahlreich. Aber bei uns in Afrika, sage ich, ich habe lieber 2, die ganz entschieden sind für Christus, als 2000 halbe. Und ich heuchle nicht. Ich bin nicht ein Mensch, der nur Honig um den Bart schmieren würde, den Menschen. Ich würde nicht reden, wie ich rede. Das meine ich von ganzem Herzen. Mit 2 Menschen, die mit ungeteiltem Herzen den Herrn Jesus folgen, kann man mir ausrichten in der Welt wie mit 20.000 halbe Christen. Die sind der Menschheit ein Fluch. Aber diese 2 sind ein Segen. In der Christenheit heute brauchen wir nicht Quantität, sondern Qualität. Das ist notwendig. Ein Gottesmann hat mal gesagt, wenn ich nur 5 Männer hätte, nur 5 Menschen, die Sünde hassten und ein reines Leben führen, mit den Männern könnten wir die Welt bewegen. Er sagt, 5 Männer wären genug. Vielleicht ist der Fehler diese, dass wir zu viele sogenannte Christen haben in der Welt heute. Ich bin Ihnen also dankbar, dass Sie gekommen sind. Beten Sie weiter für uns. Ich bin gebeten worden, um nächstes Jahr wiederzukommen, aber es ging nicht. Es gibt zu viele Einladungen in der Welt, sogar hier in Europa. Als wir hier kamen, war ein Team in Australien, andere waren in einer anderen Provinz. Und die ganze Welt schreit nach dem Evangelium. Wir haben noch nie so viele offene Türen gehabt. In unserem eigenen Land können wir nicht durchkommen. Diese Tage haben wir gerade geregelt für die nächste Jugendzeit bei der Missionsstation, wo wir mit 10.000 Jugendlichen rechnen. Und durch das ganze Land, an den Universitäten, Schulen, Hochschulen, dass man nicht durchkommen kann. Dass wir heute noch leben, ist nur die Kraft Gottes. Oft sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Aber wir sind dankbar, dass der Hunger nach dem Wort Gottes so groß ist in der Welt. Der Herr hat mir aus Gnaden geschenkt, dass ich bei vielen Menschen sein durfte in der Vergangenheit. Freunde und Feinde in ihrer letzten Stunde. Und dann sage ich sehr oft, ach, wenn ich doch die Menschen nur alle mit mir nehmen könne, dass sie sich das anschauen, wie das ist, wenn die Menschen sterben. Das wirkt bei manchen mir als viele Predigten. Wenn Sie einen Menschen sehen, der weiß, der nächste Schritt ist die Hölle, das ist eine andere Sache. Ich weiß von einem Mann, der im Sterben lag, gerade vor dem er starb, wollte seine Frau ihm Freude bereiten, der liebte seinen Bier so sehr und seine Zigarette. Und die Frau, die brachte den Krug Bier und eine Schachtel Tabak. Der wurde so wütend, zerschlug in seinem Zorn den Bier und warf den Tabak weg und sagte, wie kannst du so töricht sein? Siehst du nicht, dass ich jetzt sterbe? Und so ging der Mann in die Ewigkeit. Aber als er lebte, da hätte sie gescholten, hätte sie es ihm nicht gebracht. Bei auf dem Sterbebett enden sich Sachen vollkommen. Sie haben gehört von Winston Churchill, der gesagt hat, welch ein Narr war ich. Und das war ein kluger Mann. Und so gibt es viele Männer, die mit Schrecken aufwachen. Wenn sie auch sagen, es gibt keinen Gott, es gibt keine Hölle. Aber vor dem Tod plötzlich erkennen sie, dass das Wahrheit ist. Der Mose betete und sagte, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dann wird man klug. Nun lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns das aus Gnaden geschenkt hast, dass wir diese drei Abende hier in Berlin sein konnten. Wir wissen, dass eine Seele von größerem Wert ist als die ganzen Schätze und Reichtümer dieser Welt. Und wir bitten dich, dass du mit einem jeden unter uns das Ziel erreichen wollest. Wir wissen, dass du einen Plan hast mit uns. Lass dein heiliger Wille geschehen in unserem Leben, so wie im Himmel, um deines Namens willen. Amen. Ich habe Ihnen gesagt, dass der Wunsch war, dass eine mich gebeten hat, um darüber zu sprechen, wenn der Mensch seine Sünden gebeichtet hat, sein Leben bereinigt hat, sein Leben dem Herrn Jesus geöffnet hat, Frieden gemacht hat mit Gott, was ist der nächste Schritt? Nachdem die Sündenschuld vergeben ist und man eine Begegnung gehabt hat mit dem Herrn Jesus, was ist der nächste Schritt? Wie soll der Mensch leben? Und was muss man tun, um eine Erweckung zu bekommen und zu erleben? Nun, das sind so viele Punkte, da müsste ich eine ganze Woche drüber reden. Aber nun ganz, ganz kurz gefasst, möchte ich nur einige Punkte nennen. Vielleicht nur vier Punkte. Der erste Punkt ist dieser. Wenn Ihnen die Sünden vergeben sind, das Erste, was Sie tun müssen, ist danken. Der zweite Punkt, wenn Sie Frieden gemacht haben mit Gott, dann machen Sie auch Frieden mit Ihren Mitmenschen. Der dritte Punkt, das christliche Leben ist nicht eine Zusammenstellung der Gesetze und Regeln, sondern es ist ein Leben mit Gott und mit dem Herrn Jesus wandeln, ein stetes mit ihm gehen und ihm gehorchen. Und der letzte Punkt dann, wie bekommt man Erweckung, was muss ich tun, sogar so, dass der Herr Erweckung schenkt. Nun zurück zum Ersten. Es gibt viele Christen, die auch ihre Sünden schon bekannt haben, aber gehen mit langen Gesichten herum. Wie das möglich ist, kann ich nicht verstehen. Es gibt ein altes Lied, das von vielen gesungen wurde in der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es heute noch in Deutschland gesungen wird, in der deutschen Sprache. Man kennt die Christen an ihrem strahlenden Gesicht. Aber heute ist es umgekehrt. In London stand ein Mann an der Hauptstraße mit der Kirche hinter ihm. Es war Zeit zum Gottesdienst und er stand und lud die Menschen ein, dass sie hineinkommen sollten in den Gottesdienst. Und da kam ein Gentleman an, der schaut ihn an und er bat ihn, um in die Kirche zu gehen, lud ihn ein, dann sagte er, no thank you. Ich habe schon genügend Sorgen. Ich brauche nicht mehr. Ich möchte nicht mit mir Sorgen fertig werden. Schon genügend. Es genügt, wie es ist. Der stand da mit einem traurigen, langen, saurigen Gesicht. Ist natürlich ein Bild vom Herzen. So sieht das Herz aus, so wie das Gesicht aussieht. Christen sind freudige Menschen, strahlende Menschen. Wenn ihnen die Sünden vergeben sind. Vergebung der Sünden ist keine kleine Sache. Ein Missionar war in China, vor dem China rot geworden ist. Und ging ins Gefängnis, einen Gefangenen zu besuchen, der zum Tode verurteilt wurde. Wegen Mord. Der Missionar ging hinein, erzählte ihm von dem Herrn Jesus und sagte, du, dir kann deine Sündenschuld, deine Schuld vergeben werden. Er sagt ihm vom Herrn Jesus, dass der für ihn am Kreuz auf Golgatha gelitten hat, für ihn gestorben ist. Und dass sein Blut die Kraft hat, die Sünden hinweg, die Schuld hinweg zu tun. Der Chinese schaute ihn an und sagt, das kann ich nicht glauben, dass es Vergebung der Sünden gibt. Das gibt es nicht. Der Missionar sagte, doch, ganz gewiss. Er sagte, glaubt ihr Christen das? Da sagt er, wir Christen glauben das. Da sagte er, das könnte ich nicht glauben. Wenn ich das glauben könnte, dass meine Sünden bereinigt werden könnten, dass ich Vergebung empfangen könnte, dann wäre ich bereit, von einer Seite, vom Osten bis zum Westen, wo China am breitesten ist, auf meinen Händen und Knien auf gebrochenes Glas zu gehen. Wenn ich euch Christen ansehe, dann zeugt euer Gesicht nicht von dem, dass es Vergebung gibt. Vergebung der kleinsten, der unschuldigsten Sünde ist von solchem Wert, dass dem, der Vergebung, dem Vergebung zuteil geworden ist, den Rest seines Lebens dankbar sein sollte und strahlen sollte. Wie ist es möglich, dass der Herr den Menschen seine Sünden vergeben kann und der dankt nicht dafür? Aber seine Tatsache. Der Herr hat 10 Aussätzige geheilt, sagte, zeigt euch den Priester. Nur ein Samariter, ein Mischling, ein nicht echter Jude, ist zurückgegangen und fiel ihm zu den Füßen und dankte ihm. Und der Herr sagt, sind nicht 10 heil geworden? Und nur ein Samariter kommt zurück. Undankbar zu sein, ist eine furchtbare Sünde, eine Gräueltat in den Augen Gottes. Wer Gott nicht dankt für den Segen, den er empfangen hat, der verdient keinen Segen. Und der verdient, dass man ihn den Segen wieder raubt. In Römer 1, Vers 21, ich habe kein Gotteswort am Beginn gelesen, aber während der Botschaft werde ich viele Worte anrühren. Römer 1, Vers 21, da heißt es, dieweil sie wussten, dass es einen Gott gibt, sie haben ihn aber nicht gepriesen und nicht gedankt als einen Gott. Darum hat Gott sie der Sünde übergeben. Und was war die Folge? Homosexualität. Die Frauen wurden lesbisch. Lüste des Fleisches. Und von einer Gräueltat zur anderen. Warum? Weil sie Gott nicht gedankt haben. Das ist der Grund. Warum gibt es homosexuelle Menschen in der Welt? Warum sind Menschen lesbisch? Sie haben die eine große Sünde begangen, dass sie Gott nicht gedankt und gepriesen haben. Wie viele Segnungen haben Sie nicht erlebt in Ihrem Leben, bis den heutigen Tag. Was hat Gott Ihnen nicht alles geschenkt? Meinen Sie, Sie haben das verdient? Denken Sie, Sie sind würdig, dass Gott Ihnen das schuldig ist? Hat er schon Dank dafür bekommen, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, der arm wurde, am Kreuz auf Golgatha gestorben ist für Sie, den letzten Blutstropfen gegeben hat für Sie, und was ist Ihr Dank? Denken Sie an alles, was Gott Ihnen geschenkt hat. Gottes Wohltat, seine Güte, seine Treue, die täglich neu ist. Gesundheit, Augen zum Sehen, zu sehen, einen Mund zu reden. Und was ist der Dank? Und weil sie Gott nicht gedankt haben, hat er diese Menschen der Unreinheit übergeben. Und da kommt Homosexualität und alle diesen Unsinn her. Und natürlich Gottes Gericht darüber heute, AIDS. Das ist die Folge. Der Tod ist der Sünde sollt. Und das ist eine nicht kleine Sache in der Welt heute. Einige befürchten, dass dies der Beginn ist des Endes des Menschen. Einige meinen, dass in nicht vielen Jahren viele Völker vollkommen ausgewischt sein werden. Also, Gott bestätigt sein heilig Wort. Der Mensch beichtet seine Sünden, kommt mit langem Gesicht und geht mit langem Gesicht weg. Aber unter den Schwarzen in Afrika erlebt man, dass sie weinend und schluchzend kommen mit langen Gesichten. Aber wenn sie Vergebung der Sünden empfangen haben, dann strahlt das Gesicht. Das kann man sehen. Da erkennt man das gleich, wenn man einen Christen trifft. Und so sollte es unter den Weißen auch sein. Spurgeon, der Prinz der Prediger genannt wird, der Engländer, der sagte mal zu seinem Chor, er sagt, wenn ihr vom Himmel singt, dann müssen eure Gesichter scheinen und glänzen wie die der Engel. Aber wenn ihr von der Hölle singt, dann genügt es, wie sie sind. Ich weiß nicht, wie ihr Gesicht ist. Ich weiß nicht, ob sie die Freude und den Frieden des Herrn kennen und die Freude, dass ihre Sünden vergeben sind. Das unreine Mädchen, als sie den Herrn die Füße wusch mit ihren Tränen, trocknete mit den Haaren, und der Simon sagte, Mann, weiß der nicht, was für eine Dirne das ist. Wenn er ein Prophet ist, sollte er doch sehen, was für ein Mädchen das ist. Jesus erkannte seine Gedanken und sagte, Simon, du hast mich geladen in dein Haus hinein. Seitdem ich hier bin, hast du mir kein Wasser gebracht, meine Füße zu waschen. Sie hört nicht auf, meine Füße zu waschen, mit ihren Tränen zu trocknen, mit den Haaren. Sagt Simon, das ist, weil wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das Evangelium ist für die Sünde, nicht für die Frommen, nicht für die Guten, für die Schlechten. Und das ist das Vorrecht für die Sünde. Je mehr die gesündigt haben in der Vergangenheit, desto mehr können sie den Herrn Jesus dafür danken und den Herrn Jesus dafür lieb haben. Also der erste Punkt. Vergessen Sie nicht, wenn Jesus Ihnen gereinigt hat mit seinem Blut, die Sündenschuld vergeben hat, dann danken Sie ihm dafür. Denn wenn Gott vergibt, vergisst er. Und dann können Sie es auch vergessen. Dann tilgt er die Schuld aus, tut sie hinweg. Dann können wir jubeln und ihn preisen dafür. Der erste Punkt, Dankbarkeit. Der zweite Punkt. wenn sie Frieden gemacht haben mit Gott und ihn dafür gedankt haben, dann auch Frieden mit dem Mitmenschen. Die letzte Frage war diese. Wie bekommt man Erweckung? Ich möchte gern darüber reden, wie bekommt man keine Erweckung? Wenn Sie nicht bereit sind, sich zu versöhnen mit Ihrem Nächsten, mit Ihrem Bruder, können Sie sich zu Tode beten und fasten und werden nie Erweckung haben. Von keinem ist die Erweckung so weit weg, wie eine, der Bitterkeit, Groll im Herzen hat und nachtragen kann. Solche Menschen sollen nicht um Erweckung beten. Die werden es nie bekommen. Nie. Das hat so viel Sinn und Verstand wie ein Mann, wenn er um die zweite Frau bittet oder die dritte. Gehen Sie zu den Schwarzen und färben sich schwarz. Dann können Sie die vielen Weiber haben. Aber als Christ bekommen Sie die nicht. Denn das geht nicht. Und wenn ein Mensch, der sich nicht versöhnt hat mit seinem Bruder, um Vergebung, um Erweckung bittet, das ist Torheit. Und wenn Sie es nicht glauben, beachten Sie den Menschen. Und möge Gott schenken, dass Sie ihn überleben. Und wenn er tot ist, denken Sie dann, dass ich es Ihnen gesagt habe. Das Kreuz hat zwei Balken, so wie wir es kennen. Der eine Balken ist senkrecht. Der weist von der Erde zum Himmel. Der verbindet Himmel und Erde, Gott und den Sünde. Der macht Frieden, der nimmt die Feindschaft hinweg zwischen Gott und den Menschen, dass da Frieden ist. Es wird viel in der Welt über Frieden gesprochen. Das ist genau das, was der Herr gesagt hat in der letzten Zeit. Wird viel von Frieden geredet werden, es habe keinen Frieden. Aber Jesus, durchs Kreuz auf Golgatha, schenkt den wahren Frieden. Der Querbalken zeugt von Frieden zwischen Menschen und seinen Mitmenschen. So wirkt das Kreuz. Es gibt nicht so etwas, dass der Mensch sagt, er ist mit Gott in Ordnung, wenn er nicht mit seinem Bruder in Ordnung ist. Es hat noch nie so viele Heuchler in der Welt gegeben wie heute, in der Christenheit. Sind fantastische Heuchle. Die sagen, sie haben Frieden mit Gott, hassen aber ihren Bruder. Und die Bibel sagt, wenn jemand sagt, dass er Gott liebt und liebt nicht seinen Bruder, der ist ein Lügner. Schreiben Sie sich das hinter Ihren Ohren und vergessen Sie es nie. Es gibt nicht so etwas in dieser Welt, dass Sie mit Gott ins Reine sind und sind nicht ins Reine mit Ihrem Bruder. Seine Lüge, Betrug. Wer das behauptet, muss besessen sein. Nicht vom Geiste Gottes, von einem anderen Geist. Der Herr Jesus sagt, wenn er zurückkommt, am Tage des Gerichts, wird er die Christen so richten. Er nimmt den geringsten Bruder, der an ihn glaubt, und sagt, was du dem getan hast, hast du mir getan. So wird er richten. Wer ist der geringste Bruder in ihren Augen? Nicht wer ist der größte, der geringste. Und ihr Verhältnis zu den Geringsten ist genau das, was sie in Wahrheit zu Jesus sind. Sie können den Herrn Jesus nicht einen Tüttel mehr lieben, als was sie den lieben. Sie haben nicht mehr Zeit für Jesus, als was sie haben für den Geringsten. Sehen Sie doch das im Lichte des Wortes Gottes und wie es am Tage des Gerichts sein wird. Heute wird fromm geredet. Sind genauso wie die Zöllner und die Verbrecher. Die lieben auch ihresgleichen. Die Hure lieben auch ihre Hure. Die Homosexuellen, die lieben auch ihre Homosexuellen. Aber was sagt der Herr Jesus? Er sagt, er geht so weit und sagt nicht das nur von den Brüdern. Er sagt, wenn einer dich verflucht, segne ihn. Wenn einer schlecht über dich redet, rede Gutes über ihn. Wenn einer dir Böses tut, tu ihm Gutes. Sind Sie ein Christ oder sind Sie ein Heuchler? Hören Sie auf mit dem Christspielen. Sag, ich bin ein Christ. Sie werden beschämt stehen am Tage des Gerichts, wenn Sie sich nicht bekehren. Und so gibt es auch fromme Menschen. Martin Luther hat gesagt, die Hölle wird gepflastert sein von Pastorenköpfen. Vielleicht gibt es einige Lutheraner. Das hat Martin Luther gesagt. Und solche gibt es auch heute noch. Erwarten Sie nicht, dass alle Prediger in den Himmel kommen. Es ist Gnade, wenn wir in den Himmel kommen. Aber es gibt nur einen Weg, und das ist der Weg der Heiligen Schrift. Und alles Reden über Erweckung und ein geistlicher Aufbruch, alles Reden über das, was nun echt ist, nützt nichts. Und vergessen Sie mal zu fotografieren. Das können Sie nach dem Dienst tun. Wir sind jetzt mit etwas anderes beschäftigt. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Nun frage ich Sie persönlich, wie sieht das aus in Ihrem Leben? Sind Sie ein echter Christ? Sind Sie ein wahrhaftiger Christ? Wann hören Sie auf mit dem Heucheln? Es gibt also nicht so etwas, dass man mit Gott Frieden hat und hat nicht Frieden mit seinem Bruder. Sagen Sie nicht, ich bin zu extrem. Der Herr Jesus sagt, wenn du zum Altar kommst und bringst deine Opfergabe, und dann wird's dir ein Gedenk, dann denkst du daran, fällt dir ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Lass die Opfergabe, geh hin und versöhne dich erst mit deinem Bruder und danach komm zum Altar mit deiner Gabe. Gott hat kein Interesse, hat kein Wohlgefallen an deine Gabe, wenn der Bruder noch etwas gegen sie hat. Das sind Worte des Herrn. Der Herr sagt, verlass den Gottesdienst. Versöhnen Sie sich erst mit Ihrem Bruder. Danach kommen Sie. Aber Sie sagen, ja, ich habe nichts gegen ihn. Der Herr hat auch nicht gesagt, wenn Sie etwas gegen ihn haben. Aber wenn der Bruder etwas gegen Sie hat, haben Sie das schon gemacht? Sind Sie nur ein Hörer des Wortes Gottes oder ein Täter? Der Herr hat gesagt zu denen, die ihm sagten, als sie ihn hörten, selig sind die Brüste. Selig ist die Person, die ihn geboren hat. Er sagt, ja, das stimmt, aber selig sind die, die mein Wort hören, das tun. Das sind die, die ein Haus bauen auf einen Felsen. Und wenn die Stürme kommen, die Fluten, dann bleibt es stehen, wächst nicht weg. Das sind die Gottes Wort hören und danach tun. Darum heißt es in Matthäus 5, 23, darum, wenn du deine Gabe auf den Altar opferst und wirst auch da eingedenkt, dass dein Bruder etwas wider dich habe, geh hin und versöhne dich mit ihm. Und wenn man sich mit ihm versöhnt, dann kann man nicht hingehen, indem ihn, man ihn den Kopf wäscht. Dann versöhnt man sich nicht. Der Herr hat gesagt, wir sollen uns gegenseitig die Füße waschen. Und wenn man jemanden die Füße wäscht, dann muss man sich beugen und den unteren Weg gehen und seine Füße waschen. Aber wir sind Meister, in dem Nächsten den Kopf zu waschen, die Leviten zu lesen. Ja, das können wir meisterhaft. Aber den unteren Weg gehen, nur dann kann man Versöhnung erreichen. Aber wer sich erniedrigt, der wird erhöht. Frieden. Und der Herr Jesus spricht nicht nur vor Frieden, vor seinem Tod. Im hohepriestlichen Gebet, Johannes 17, da sagt der Vater, ich bitte nicht nur für diese, für seine Jünger. Ich bitte auch für die, die noch zum Glauben kommen werden, die nicht von diesem Stall sind, auch die anderen Schafe, die noch draußen sind, die herzugeführt werden. Ich bitte für sie, dass so wie du in mir bist und ich in dir, dass sie auch so eins sein werden. Er bittet nicht darum, dass sie so sind, wie er mit dem Vater und der Vater mit ihm und einer mit dem anderen. Er sagt, so wie du in mir bist und ich in ihm, lass auch sie so eins sein. Ihr lieben Christen, sind sie sich so eins hier? Sind sie? Vordem sie das sind, erwarten sie denn nicht, dass sie ein brauchbares Werkzeug Gottes werden. Man erlebt vieles in dieser Welt. Es gibt viele Zirkusse. Den anderen Tag sind wir gefahren, da haben wir auch einen Zirkus. Der größte Zirkus ist natürlich, wenn Christen über Weckung reden und sie danken sich. Das ist der größte Zirkus. Noch größer als Affen und Paviane, die auf Esel reiten im Kreis. Ist das Gebet Jesu schon erhört worden in ihrem Leben? Sind die anderen Christen in ihrem Herzen? Haben sie die aufgenommen? Dass die in ihnen sind und sie in denen? Oder nicht? Schließen sie die aus. Stehen wir neben der Bibel? Oder stehen wir auf Gottes Wort? Wo bauen wir? Auf Sand oder auf den Felsen? Wir können noch herumspielen und Schauspiel treiben. Wir können Kino spielen, aber das hat mal ein Ende. Und da heißt es, bereite dich, Gott zu begegnen, dann nimmt er uns die Maske ab. Wir können uns natürlich färben, wie manche das gut können. Blau und rot um die Augen und auf die Wangen und so weiter. So rot auf den Mund und Lippen, dass wenn man den Mann küsst, dass er ein paar rote Striche hat. Das ist aber nur Farbe. Aber wenn Jesus kommt, dann nimmt er die Farbe weg. Dann wischt er das weg. Allen frommen Schein. Und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Damit müssen Sie rechnen. Und der Tod, der kann zu irgendeiner Stunde kommen. Sind Sie bereit? Das ist der zweite Punkt. Das Kreuz soll nicht nur Schmuck sein an unseren Uhren. Das Kreuz soll nicht nur an einer Halskette um unseren Hals hängen. Das Kreuz soll nicht nur auf meinem Bauche sein. Das Kreuz soll eine Wahrheit sein in meinem Leben. Schaff Frieden mit Gott und Frieden mit meinem Bruder. Menschen sagen, wie sieht es in Afrika aus? Kann das Kreuz da Frieden schaffen zwischen Weiß und Schwarz? Sagen, ja, das ist selbstverständlich. Dass sie sich inbrünstig lieben, dass der eine sein Leben gibt für den anderen. Aber es ist für uns schwierig zu begreifen, dass Gottes Kinder in Europa nicht eins sein können. Das können wir nicht verstehen. Wenn es auch nicht viele Weiße und Schwarze, nicht viele Schwarze gibt und das Problem nicht die weiße und schwarze Haut ist, aber das Problem ist das weiße und das schwarze Herz. Und darum geht es nicht. Aber wenn das Kreuz seine Wirkung gehabt hat im Leben, dann ist die Einheit da. In Südafrika, in einem Erweckungsgebiet, da beteten Christen. Hatten sie eine Gebetsstunde. Und nach der Gebetsstunde geschah etwas. Da kam ans Licht, dass der eine, während gebetet wurde, er auf die Uhr schaute und sagt, wann hört er endlich auf mit seinem Gebet? Und der andere sagt, ach, dies lange Singen. Und Gott brachte das ans Licht und strafte die Menschen und sie Buße taten. Das ist keine Einheit. Wir können alle hier still sitzen und nur der Prediger predigt. Aber doch sind wir nicht eins. In der Gemeinde zu Jerusalem waren tausende Menschen, 3000, die den ersten Tag zum Glauben gekommen sind. Täglich waren sie beieinander. Und die Heilige Schrift sagt, sie waren ein Herz, eine Seele von einem Geist. Sind sie das? Können sie selber beantworten. Ohne dem bekommen Sie keine Erweckung. Und ohnedem ist Ihr Christenleben von keinem Wert. Denken Sie an den König Belsatze im Alten Testament, der plötzlich eine Hand sah, die schrieb an der Wand. Tekel, Tekel, Mene, Uphasi. Tekel, du bist gewogen in eine Waage und zu leicht erfunden. Wenn Sie nun gewogen werden in der Waage des Wortes Gottes, sind Sie in Gefahr, dass Sie zu leicht erfunden werden? Keine da ist dazu zu alt und keine zu jung. Ich stelle diese Frage an Sie persönlich. Sie können die beantworten. Lassen wir das nun sein. Die Zeit fliegt dahin zum nächsten Punkt. Das christliche Leben ist keine Zusammenstellung von Gesetzen und Regeln, sondern ist ein stetes Wandeln mit dem Herrn Jesus. Wir Menschen, ich weiß nicht warum, wir lieben das, Gesetze zu machen. Machen Sie kein Gesetz. Sie machen das nur, um das zu brechen, dann sind Sie selbstverwerflich. Beim Beginn der Erweckung geschah das, dass die Scharen zum Glauben kamen. Und sie kamen nicht zum Glauben, nur zum Glauben. Die Kranken kamen und in der Versammlung wurden sie gesund. Plötzlich stand ein Blinder auf und war sehend. Der Lahme wurde gehend. Sie wurden heil. Krankheiten verschwanden. Menschen, die Tumor hatten, plötzlich war der weg. Menschen mit einem Buckel, ganz verkrümmt, standen auf. Dann sagten die Menschen, wir werden nie wieder Medizin gebrauchen, Medikamente. Und wir mussten sie steuern und sagen, sprecht nicht solchen Unsinn. Das Unsinn. Der Teufel ist dabei, der hört das. Und dann kommt er mit gewaltiger Kopfschmerzen. Dann gebrauchen sie eine Pille, einen Aspirin. Und dann haben sie gesündigt, weil sie haben ja gesagt, sie werden keine Medikamente wieder gebrauchen. Wenn Gott nicht solch ein Gesetz gemacht hat, seien Sie nicht so töricht und machen solch ein Gesetz. Dann sagten wir den Menschen, sagt Liebe, wenn Gottes Kraft so gegenwärtig ist, dann aus seiner und durch seine Gnade brauchen wir das nicht. Aber sagen Sie nicht, Sie werden wieder keine Medikamente gebrauchen. Gehe nie zum Arzt. Kann etwas geschehen und Sie müssen zum Arzt. Dann haben Sie ja gelogen. Und sündigen. Gott ist der Gesetzesgeber. Und wir brauchen keine Gesetze machen. Eine Person sagt, ich habe dem Herrn gelobt, jeden Dienstag werde ich fasten. Und nun ist die Person in großer Not. Weil gewöhnlich am jeden Dienstag wird sie eingeladen. Gibt schönen Kuchen und was nicht alles. Und dann schließlich kann sie es oft nicht durchsetzen und dann stiehlt sie das. Warum macht man solche törichten Sachen? Gott ist der Gesetzesgeber. Und wenn er nicht solch ein Gesetz gemacht hat, brauchen wir das nicht zu tun. Sondern lassen wir uns vom Worte Gottes leiten. Nun, der Christ hat auch viele gerne Regelgesetze. Und er meint, das Christentum besteht da heraus. Macht sich auch ein Gesetz. Jeden Tag muss ich so lange beten. So früh aufstehen. Stille Zeit. Dann steht der Mensch auf und hat seine stille Zeit. Mit der stillen Zeit möge Gott die zerstören. Wenn Sie Zeit haben mit stille Zeit, dann ist das Unsinn. Sie sollen Zeit mit Jesus haben. Und nicht mit der stillen Zeit. Da betet der Mensch und sagt, oh, die halbe Stunde ist noch nicht um. Es sind noch 5 Minuten. Nun muss ich noch weiter beten. 5 Minuten. Das ist ein Spiel. Und mit dem lieben Gott sollen wir keinen Spott treiben. Zeit mit Gott, aber nicht Zeit mit der stillen Zeit. Es ist ein mit Gott wandeln. Das war du Sundar Singh. Der hindische Christ, der Sadhu, einer hat mal geschrieben und hat gesagt, ja, der, da wird von Sadus und der Singh geredet und der hatte mit bösen Geistern zu tun. Ich sage nicht, dass er nicht mit bösen Geistern zu tun hat. Ich bin nicht Gott. Ich kann nicht richten. Vielleicht hat er. Ich weiß, dass er manches getan hat und geschrieben hat. Ob er es geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber Menschen sagen, er hat es geschrieben. Und dann sagen sie ja, wie kannst du über solch einen Menschen reden? Salomo hat auch viele dumme Sachen gemacht. Er hatte fast 1000 Frauen. Und doch reden sie von der Weisheit Salomo. Sogar der Herr Jesus hat von der Weisheit Salomo geredet. Trotzdem er so töricht gehandelt hat. Und Sundar Singh, wenn er vielleicht etwas Seltsames getan hat, aber eines, er hat das wahre Christentum auf den Kopf, den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit diesem, was er gesagt hat. Er war in England und er war so enttäuscht, er hatte gedacht, jeder Weiße ist ein Christ. So denken die Schwarzen. Und als er in England ist, da sieht er, dass nur wenige Christen sind unter den Weißen. Und da hat er eine Unterredung mit einem Professor. Und als er mit dem Professor sich unterhielt, sagte der Professor, ja nun, Herr Sadhu, sagen Sie mir mal, warum sind Sie Christ geworden? Haben Sie gefunden, dass die 10 Gebote und das christliche Gesetz und die christlichen Regeln besser sind als die des Hinduismus? Und dass sie deshalb Christ geworden sind? Der Sadhu antwortete ihn und sagte, nein, Herr Professor, das nicht. Ich bin nicht Christ geworden, weil ich meinte, dass die Gebote der Christen besser sind als unsere. Ich bin Christ geworden, weil ich eine Begegnung hatte mit dem lebendigen Herrn Jesus. Ja, sagte der Professor, ich verstehe. Aber sagen Sie mir mal, denken Sie nicht, dass die Regeln und Gesetze des christlichen Lebens von höherem Stand sind als die des Hinduismus? Und der Sadhu schüttelte den Kopf und sagte, nein, Herr Professor, ich bin nicht Christ geworden, deswegen, ich bin Christ geworden, weil ich eine Begegnung hatte mit Jesus Christus und er in mein Leben gekommen ist. Ach, sagte der Professor, I understand. Aber, und er konnte nicht understanden. Der verstand es nicht. Sehen Sie, wir sind kein Christ, keine Christen, weil wir ein christliches Gewand anhaben. Wir sind nicht Christen, weil wir meinen, die 10 Gebote sind gut. Wir sind Christen, weil Christus in uns ist und weil wir mit ihm wandeln. Und wenn wir nicht mit ihm wandeln, dann haben wir kein Recht, uns Christen zu nennen. Wir können sagen, wir sind sogenannte Christen. Aber wenn der Herr in ihrem Leben gekommen ist, dann ist er Meister in ihrem Leben. Dann wandeln sie mit ihm. Dann ist es ein stetes mit ihm gehen. Er redet zu ihnen und sie reden zu ihm. Das ist ein Verbundensein. Sie werden in diesem Buch lesen im Paradies, die Lydia, vor dem sie zurückkam. Und der Herr ihr sagt, ich nehme dich zurück zur Erde. Da sagte sie, Herr, wenn du das tust, schenke mir eines, dass dort auf der Erde ich so mit dir verbunden sein werde, wie ich es hier bin. Schenke mir das Leben, auch in jener Welt, das enge Verbundensein, das nichts uns trennt, das nichts zwischen uns kommt. Das Christenleben ist ein Wachen und Schenken. Sagen, Herr, lass da nichts sein, was zwischen uns kommt. Führe und leite du mich. Und dass ihr Leben nun in den Händen Gottes ist, dass er sie führen und leiten kann. Und dann geht auch das in Erfüllung. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Dass sie gehorchen. Dass sie ihm folgen. Dass er der Führer ist und der Kapitän ihres Lebens. Dass er vorangeht und sie in seinen Fußstapfen folgen. Darum ist dieses Buch von großem Wert. Manche verstehen es nicht, sagen nein, das ist übertrieben. Aber für manche sind das köstliche Wahrheiten. Wie es beschreibt, wie wir mit dem Herrn wandeln sollen, ihm folgen sollen. Und Erweckung ist die natürliche Folge eines Lebens mit dem auferstandenen Herrn, mit den allmächtigen Herrn. Wandeln Sie mit ihm im Licht, wie er im Licht ist. Haben Sie Gemeinschaft mit ihm. Lassen Sie sich von ihm leiten und führen. Er weiß, wie die Herzen der Menschen zu erreichen. Er sagt, ich werde euch mit meinen Augen leiten. Kennen Sie das Verhältnis? Sind Sie so eng mit dem Herrn Jesus verbunden? Sehen Sie, wenn Sie Erweckung haben wollen, sind das alles Teile. Kleine Teile in dem Ganzen und von dem Ganzen. Und so bereiten wir den Weg für den Herrn. Und dass wir ihn bitten, Herr, erfülle uns mit deinem Geist. Werdet voll Geistes, heißt, sagt, saufet euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geistes. Erfüllt mit dem Geiste Gottes, dass sie ihn bitten, Herr, lass alle das andere hinweggetan werden. Erfülle mich mit deiner Gegenwart, mit deinem Leben, mit deiner Natur, mit deinem Sinn, mit deinem Geist, mit deinem Wesen, dass Jesu Bild in mir zu sehen ist. Dass ich umgestaltet werde in sein Bild. Und dann schenk mir, Herr, die Treue, dass ich dir treu bleibe. Und wenn Sie keine große Erweckung um sich sehen, seien Sie treu in dem Geringsten. Der Herr schenkt Prüfungszeiten. Der Herr sagt, wer im Geringen nicht treu ist, der wird auch im Großen nicht treu sein. Lernen Sie die Treue. Wandeln Sie mit Gott. Haben Sie Sieg über die Sünde. Leben Sie mit ihm. Werden Sie, wachsen Sie in seine Gnade. Nehmen Sie zu. Und dann wird Gott Sie segnen. Ich weiß, was das bedeutet, dass man um Erweckung betet. Ich habe das selbst erlebt. Und nicht nur, dass man da nur drum betet. Wir haben 12 Jahre lang gebetet, bis ich aufgegeben habe. Eines Tages kam ein Kollege zu mir und sagte, Erlo, wir müssen um Erweckung beten. Dann habe ich gesagt, ach Bruder, du kommst auch noch zurecht. Ich habe auch noch Hoffnung für dich. Das ist nicht für unsere Zeit. Wir haben uns zum Stillstand gebetet. Aber Gott war uns gnädig. Gott ist ein souveräner Gott. Er wirkt, wann er will, wie er will und wo er will. Das können wir ihm nicht vorschreiben, wie er wirken soll. Aber wir müssen ihm zum Dienst bereitstehen. Gereinigte Gefäße. Zum Dienst bereit, zu irgendeiner Zeit. Und dass wir ihm folgen. Und immer wieder heißt in der Bibel, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und das ist notwendig in der christlichen Kirche, dass wir hören, was der Geist sagt. Und nur dann, wenn wir uns vom Geiste Gottes leiten lassen, wird da Einheit sein. Werden wir ein Herz und eine Seele sein, denn wir werden vom selben Geist getrieben. Und es lebt derselbe Mann in unserem Herzen. Leider ist es so, dass manche, die sich geisterfüllt nennen, die größten Streitigkeiten haben. Aber dann wissen sie, das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes schafft Einheit. Der Geist Gottes, der wirkt ein Herz, eine Seele. Das hat er zu Pfingsten gewirkt. Das war für mich das größte Wunder. Bei einigen sind die Zungen das große Wunder. Für mich nicht. Für mich ist das ein viel größeres Wunder, dass tausende Menschen von verschiedenen Erdteilen der Erde, trotzdem sie Juden waren, von verschiedenen Sprachgruppen, ein Herz, eine Seele waren. Und Sie wissen die Eigenschaften der Seele. Gefühl, Vernunft. Sie wissen die Eigenschaften der Seele. Und das kann nur der Geist Gottes schaffen. Das kann nur Jesus schaffen durch seinen Geist in einem Menschen. Aber wenn das Zank und Streit ist, hören Sie auf, um Erweckung, über Erweckung zu reden. Das Kreuz muss noch seine Wirkung haben und Schluss machen mit dem und das durchkreuzen. Dies sind nun schlicht und einfach 4 Punkte gewesen für den heutigen Abend. Es ist eine Bedingung. Ohne dem kommen wir geistlich nicht weiter. Und ohne dem ist unser Christenleben ein frommes Wortenspiel. Möge Gott schenken, dass es nicht so sei, sondern dass Sie ein echter, ein wahrer Christ sind. Im Sinne des Wortes Gottes. Und dass es auch von Ihnen heißen kann, wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, so wie die Schrift es sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus dem Leben fließen. Lasst uns nun unsere Häupter beugen im Gebet. Herr Jesus, schreibe dein heilig Wort, präge es tief in unsere Herzen und Sinne hinein. Schenke, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Lass uns keine falschen Christen sein, lass uns echte Christen sein. Nach dem Worte Gottes. Das schenke, Herr. Nun bitte ich dich, Herr, dass wenn wir nun, wenn unsere Wege auseinander gehen, dass du mit all deinen Kindern hier bleiben wollest, sei du mit ihnen. Lass deine Gnade mit ihnen sein, die dich kennen und die dich nicht kennen, schenke ihnen das sie Vergebung der Sünden erlangen, dass sie sich ihre Herzen dir öffnen, dass du eine lebendige Tatsache auch in ihrem Leben bist und dass du sie führen und leiten kannst. Um deines Namens willen. Amen. Ich möchte nun heute Abend noch kurz etwas sagen über die Lage in Südafrika. Das letzte Mal, als wir hier waren, waren ja die Wahlen in Südafrika und das ist dann auch geschehen, wie wir meinten. Und bis jetzt ist noch alles ruhig im Lande, hin und wieder so etwas, aber nicht schlimm. Aber außerhalb Südafrika sieht es nicht gut aus. Da sterben noch immer viele Menschen. Eigentlich nimmt das immer mehr zu. Durch die Hungersnot, zum Beispiel in Mosambik. Und auf dem Flughafen vorgestern Abend war ein Prediger aus Mosambik bei uns. Und in Johannesburg. Ich erzählte auch von einem Prediger, der gefangen war, weil er seine 11 Kinder jeden einen Maiskolben gegeben hatte von seinem eigenen Garten. Aber im kommunistischen Staat ist das nicht geduldet, das gehört ja alles dem Staat. Aber als seine Kinder verhungerten, ist er in seinen Garten und hat 11 Maiskolben für seine Kinder gepflückt, denen gegeben. Die haben das gesehen, bemerkt und dann sind sie in die Sache eingegangen und da wurde er gefangen genommen. Ich fragte nun vorgestern Abend, was ist von dem geworden? Da sagten sie, ja, den haben die geschossen dafür. Augenblicklich ist eine Gruppe von 40 Männern im Gefängnis und am Freitag, also morgen, müssen sie vor den Richter erscheinen. Der Prediger, der dort war, als wir abflogen von Johannesburg, hat sich auf den Weg gemacht, dorthin. Eine von den 40 Männern hat gewagt, um über das Evangelium zu sprechen, und das hat sein Leben gekostet. Bei den Kommunisten bedeutet das Leben ja nicht viel, und leider sind das grausame Menschen. Und die haben viel, viel Not, die Christen dort, mit diesen Menschen. In Südafrika, trotzdem es ruhig zu sein scheint, geht auch vieles voran, besonders in den Kirchen. Da nimmt der Marxismus immer mehr Überhand. Sie konzentrieren jetzt darauf, dass sie in die Kirchen hineinkommen. Und viele, viele Menschen, Prediger sagen, die Lösung aller Probleme ist der Marxismus. Man kann das nicht staunen, wie das möglich ist, aber das ist eine Tatsache. So gibt es viele Probleme, die man nicht so leicht lösen kann. Darum werden wir Ihre Gebete sehr, sehr schätzen. Die Erweckung nimmt immer mehr zu. Wir sind überaus dankbar für alles, was geschieht. Da sind Gefahren, die drohen. Aber an der anderen Seite ist es wunderbar zu sehen, wie das Evangelium durchs Land läuft. Ich denke, das genügt nun für den heutigen Abend.